Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörende, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Let's Talk Myasthenie, dem Podcast für Patienten. Ich bin Sabine Brauer und bin selbst Myasthenie-Gravis-Patientin, habe die generalisierte Form der Myasthenie seit einigen Jahren. Myasthenia gravis ist eine belastungsabhängige Muskelschwäche, gehört zu den Autoimmunkrankheiten und die Übertragung zwischen Nerv und Muskel ist gestört, autoimmun gestört sozusagen. Ja, und das kann schillernde Symptome mit sich bringen und deswegen freue ich mich heute auf die Folge mit Herrn Dr. Lars Masanek. Dr. Masanek ist Assistenzarzt und an der Neurologischen Klinik der Uniklinik Düsseldorf tätig. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Digitale Translation in der Neurologie und hat einen Master in Digital Health vom Hasso-Plattner-Institut und forscht diesbezüglich zu digitalen Biomarkern und KI in der Neurogesundheit. Dr. Masanek ist seit 2023 auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin. Digitale Technologien verändern viele Bereiche der Medizin. Also teilweise sind Apps und Wearables schon etabliert. Künstliche Intelligenz ist immer mehr im Kommen. Und das kann gerade für Menschen mit seltenen Krankheiten wie eben die Myasthenia gravis Möglichkeiten und Chancen birgen. Aber natürlich sind auch Bedenken und Grenzen vorhanden. Und da würde ich jetzt gleich gern einsteigen. Herr Dr. Masanek, stellen Sie sich gerne einmal vor. Und vor allen Dingen interessiert mich, was hat Sie angetrieben in diesem Bereich, ja, digitale Medizin oder diese neuen Methoden einfach anzupacken?
Ja, erstmal danke für die Einführung auch von diesem Thema. Mein Name ist Lars Masanek, wie gesagt. Wir können auch gern beim Du bleiben für den Podcast. Also die grundsätzliche Motivation dahinter war, dass ich schon im Medizinstudium eigentlich gemerkt habe, dass mir das Datenauswerten bei meiner Promotion damals im Bereich eher so Multiple Sklerose eigentlich mehr Spaß gemacht hat als das Datenerheben. Ja. Und dann fängt man irgendwie so an als Medizinstudent sich so reinzulesen, was ist eigentlich Machine Learning, wie funktioniert das? Und dann habe ich für mich gemerkt, das ist ein Thema, das mich total interessiert. Okay. Und es gab damals eine Initiative, da ist gerade am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam ein Zentrum für digitale Medizin oder Digital Health gegründet worden. Und die haben eine Möglichkeit eröffnet, dass man als Arzt oder Ärztin mit Informatikstudierenden zusammen nochmal studieren kann. Nämlich die Ärzte sollten quasi den Informatikteil lernen und gleichzeitig das Medizinische in diesen Bereich reinbringen. Und dann sollte man eben zusammen an Digitalisierungsprojekten arbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Und das fand ich total spannend und habe für mich dann irgendwann gemerkt, so vielleicht nur die digitalen Sachen, fehlt mir dann doch ein bisschen vielleicht das Medizinische. und habe dann aber die Möglichkeit eben bekommen, wieder zurück in die Klinik zu gehen. Und mittlerweile bin ich hier in Düsseldorf, wo wir die Möglichkeit bekommen haben, eine eigene Arbeitsgruppe auch zu dem Thema zu machen. Also wir machen digitale Translation. Wir gucken uns genau solche Tools und Wearables, Apps, Algorithmen, KI-Lösungen an und schauen, was kann man eigentlich nutzen, um Versorgung besser zu machen, um klinische Studien besser zu machen, wie können wir Krankheit besser vermessen und wie können wir auch die Versorgungsrealität besser vermessen. Also all die Sachen spielen damit rein und das ist eigentlich das, was mich hier so antreibt, was mich fasziniert und womit ich jetzt die letzten Jahre schon viel Erfahrung sammeln durfte.
Ja, also ich finde das auch hochinteressant. Ich bin ja auf der anderen Seite vom Schreibtisch sozusagen oder vom Bett. Und Ich finde es aber auch total spannend und habe auch wenig Berührungsängste. Ich kenne von Gesprächen mit anderen Patienten halt auch die andere Seite. Oh je, da habe ich aber Angst und wer weiß, kann ich das und will ich das? Und viele Ärzte, Hausärzte raten auch manchmal ab und sagen, oh mein Gott, das macht den Patienten nur nervös und kann der überhaupt die Daten auch verstehen und so. Also insofern finde ich das richtig, richtig spannend, dass wir heute hier so uns in das Thema rein vertiefen. Und da würde mich auch gleich weiter interessieren, wie sind die Erfahrungen, also im Einsatz jetzt am Patienten? Wo und wie setzt du die Tools ein? Und wie ist da gerade diese, was ich jetzt gesagt habe, die Erfahrung mit dem Patienten? Geht es leicht oder ist es eher zäh mit manchen oder grundsätzlich?
Ja, was man jetzt natürlich nicht sieht als Zuhörer dieses Podcasts, ist, dass du schon so den Arm mit der Smartwatch, der bewegt sich schon in Richtung Bild. Und das ist eigentlich auch schon das Stichwort. Also ich glaube, was wir hier in Düsseldorf jetzt mittlerweile seit über 3 Jahren machen, ist, wir sammeln mit Patienten, Patientinnen zusammen eben auch Smartwatch-Daten. Wir machen das aktuell prospektiv, also die Patienten, Patientinnen kriegen von uns dann auch Geräte gestellt für mal 6 Monate, auch mal 2 Jahre, je nach Studie, um einfach erstmal zu sehen, was bringen uns denn auf der ärztlichen Seite überhaupt diese Daten? Weil aktuell wissen wir das ja oft gar nicht. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel Erfahrung gesammelt über ganz verschiedene Krankheiten auch hinweg. Also wir machen das natürlich nicht nur dann in Myasthenie. Dafür haben wir auch, also es ist eine seltene Erkrankung, ne? Da ist man natürlich eingeschränkt auch mit dem Patienten, Patientin, die man hier vor Ort hat, sondern wir machen das auch in anderen neurologischen Erkrankungen. Und da durften wir diesen Weg jetzt schon mit mehreren 100 Patienten gehen in den letzten Jahren und die Erfahrungen sind eigentlich sehr positiv. Man hat natürlich den Bias vielleicht, dass eben die Patienten, Patientinnen mitmachen, die dem vielleicht ohnehin ein bisschen offener gegenüber sind und die auch in unseren Ambulanzen sind. Aber insgesamt, viele dieser Vorurteile, die von uns auch Kollegen, Kolleginnen haben, dass zum Beispiel Patienten, Patientinnen im höheren Alter das nicht mitmachen oder dass es da große Vorbehalte gibt gegenüber, was machen die mit unseren Daten, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Wir haben sogar manche Kohorten bei anderen Erkrankungen, dass die ganze Kohorte im Median, also im Mittel deutlich über 60 Jahre alt, mit Patienten, Patientinnen, die auch deutlich über 80 sind und die tragen diese Geräte auch. Und die sind im Gegenteil oft sogar total glücklich, dass sie das mal mitmachen können. Und also die Erfahrungen mit den Patienten, Patientinnen sind positiv. Ich glaube, die müssen halt, wie bei allen Dingen, die wir in der Medizin machen, wissen, warum machen wir das. Wir müssen das gut mit denen zusammen machen und man muss gegebenenfalls auch mal die kleine Extrameile gehen, wenn halt irgendein Ladegerät mal nicht funktioniert, das nochmal erklären oder so. Das passiert natürlich schon. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen heute zu Hause auch solche Geräte verwenden, dann muss man ja sagen, das ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja, das sehe ich auch so. Und ihr wertet ja dann ganz viele Daten auch aus, ne? Da ist ja dann auch immer die Frage, das muss ja auch irgendwie zielführend irgendwie sein. Und es geht ja wahrscheinlich auch um so Muster zu erkennen. Also ich habe zum Beispiel mir diese Uhr unter anderem angeschafft, weil ich immer, also ich habe eine Myasthenie, die auch die Atemmuskulatur betrifft. Und dann war immer so diese ganz große Angst, boah, die Myasthenie-Krise. Und dann war immer so dieses ganz große, ist das jetzt schon eine Atemnot, die in diese Richtung geht? Ja, nein, vielleicht. Und dann war für mich einfach diese Uhr ein absoluter Segen, weil ich selber konnte dann erkennen, anhand von verschiedenen Parametern, also die ich dann noch selber sozusagen zusätzlich eingebaut habe, das ist jetzt ein Moment, wo ich eine E-Mail schreiben muss an meine Oberärztin in der Uniklinik. Muss ich jetzt antanzen oder eben nicht? Und das hat mich aber so locker gemacht, dass ich wieder viel mehr Grenzen ausgeweitet habe in bewegungstechnischen Dingen. Und das hat mein Leben einfach auch wieder bereichert. Weil vorher war das wirklich so, oh Gott, die Myasthenie-Krise hing immer wie so ein Damoklesschwert über dir. Und da interessiert mich halt jetzt, Wie arbeitet ihr da? Arbeitet ihr da auch mit diesen Muster erkennen und was macht Sinn? Was kann man vernachlässigen? Wo kann man eine valide Aussage treffen, wo vielleicht noch nicht? Also so genau, das interessiert mich sehr und wahrscheinlich auch unsere Hörer.
Ja, und das ist auch schon der ich sag mal, der Knackpunkt, ne? Ich fange mal so an. Wir haben Anfang diesen Jahres so ein Fortbildungsartikel auch für Kollegen, Kolleginnen publiziert, der einfach mal zeigen soll, was sind die Chancen, aber auch die Grenzen dieser Technologien, wo wir zum Beispiel mal einen Fall aufgearbeitet haben, den aus einer unserer Studien, wir haben eine Studie hier in Düsseldorf durchgeführt, die hieß PowerMG, ja, MG für Myasthenia Gravis, wo wir eben die Aktivität, die physische Aktivität, die sportliche Aktivität, aber auch die Schlafmuster eben versucht haben, mittels Smartwatches mal zu ermitteln. Und im Grunde ging es da im ersten Schritt darum, mal zu schauen, welche Krankheitsschwere von unseren klinischen Scores hat eigentlich so typisch welche Aktivitätsmuster. Und dann im zweiten Schritt natürlich, wenn die sich verändern, können wir das auf diesen Wearable-Daten sehen. Also sehen wir eine Verschlechterung vielleicht früher, weil so oft, und das ist genau der Punkt, den du gerade genannt hast, so oft sind die Patienten ja jetzt nun mal nicht hier. Und wir können da gleich gerne nochmal drüber sprechen, was ist da auch sonst für Daten und wie sich dieses ganze Feld so entwickelt. Aber das war, sage ich mal, unsere Idee. Und man ist dann natürlich so ein bisschen begrenzt, wenn man das als ein Zentrum macht, auch mit den Patienten, Patientinnen, die hier vor Ort sind und die auch bereit sind mitzumachen. Das ist eine seltene Erkrankung, da ist es einfach schwer, richtig große Datenmengen zu bekommen. Aber wir haben es dann geschafft, so 20, 30 Patienten, Patientinnen da eben einzuschließen, was nicht schlecht ist. Und ein Fall war zum Beispiel dabei von einer Patientin, die dann tatsächlich eine Exazerbation entwickelt hat. Und wenn man sich das mal anschaut, also ich kann auch gerne nochmal den Artikel da zur Verfügung stellen, da einfach nur diese Grafik, wie man sieht, dass eigentlich Wochen vor Kontakt mit uns im Krankenhaus erneut, ja, im Grunde 2, 3 Wochen vorher fängt schon die mediane Schrittanzahl pro Tag an, richtig kontinuierlich und stetig runterzugehen. Also man sieht schon, diese Person hat auf einmal ein anderes Aktivitätsmuster und das zeigt eine ganz klare Richtung. Und wenn man dann sieht, wann der Arztkontakt war, dann würde ich schon denken, okay, da hätten wir irgendwie früher rangekonnt. Und es gibt auch Arbeiten zum Beispiel von der Maike Stein oder Sophie Lehnerer aus Berlin, der Charité, die machen so ähnliche Konzepte auch mit so digitalen anderen Geräten noch. Also die versuchen es dann mit Fragebögen, die man noch digitalisiert oder die nehmen eben auch die Vitalkapazität dazu. Aber das ist im Grunde das, was unser Feld gerade rausfinden muss, ne? Was ist denn jetzt eigentlich eine gute Kombination aus Aufwand für Patient, Patientin, aber auch für uns als Ärzteteam? Und was davon können wir automatisieren und was nicht? Weil eins muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Myasthenie-Patient jedes Jahr eine Exazerbation hat, die wir damit messen, also Gott sei Dank.
Genau.
Und es gibt natürlich auch das Risiko, dass wir viele falsche Alarme provozieren, einfach nur, weil sich irgendwas anderes verändert. Und ich glaube, da lernen wir alle gerade relativ viel dazu. Was ich sagen kann von unserer Studie jetzt, die Muster da sind schon sehr klar, ne? Je stärker man von der Myasthenie betroffen ist, desto geringer ist das Aktivitätsniveau. Das passt alles sehr gut zusammen. Und zumindest anekdotisch bei den Fällen, wo wir eine starke Verschlechterung gesehen haben, zeigen diese Uhrendaten das auch. Ich glaube, so weit kann man da aktuell gehen. Was uns fehlt, auch international, es gab jetzt ein gutes Review dazu, also ein Übersichtsartikel von Kollegen, Kolleginnen, der eigentlich nochmal gezeigt hat, naja, die meisten Modelle und die meisten Arbeiten dazu, das sind nur so 10, 11 Stück, also mehr gibt es da gar nicht zu. Die sind auch eigentlich selten mit guter externer Validierung, also dass man nochmal mit anderen Kohorten das überprüft. Weil, also das muss man einfach sagen, es ist eine seltene Erkrankung und was uns fehlt, sind die Datensätze. Und ich glaube, das ist vielleicht schon mal so ein Ausblick, was ich denke, wo dieses Feld hingehen muss. Ich glaube, dass wir das zusammen ändern können, aber da sind wir vor allen Dingen auch auf Patienten und Patientinnen irgendwann angewiesen.
Ja, genau. Jetzt sind wir ja schon ziemlich tief ins Feld Wearable galoppiert. Ne? Es gibt aber ja in diesem Bereich, vielleicht kannst du noch mal so einen Überblick geben über die Begrifflichkeiten. Wir reden ja auch zum Beispiel im Rahmen von Diagnostik Da denke ich an die ADA-App zum Beispiel, also über so Apps, die auch eingesetzt werden an Zentren für seltene Krankheiten. Und wir reden dann über diese Wearables. Was gibt's da noch außer die Uhren und die Ringe, die eigentlich jetzt, wie du sagst, fast jeder in der Mitte der Gesellschaft schon trägt oder kennt. Und dann haben wir noch die KI, die großartig jetzt auch einen Klang findet. Ärzte, also meine Neurologin sagte auch, sie nutzt auch KI, aber halt irgendwie nicht ChatGPT, sondern eine andere. Und das sind natürlich auch interessante Themen. Da wäre ich dir dankbar, wenn du nochmal so diese Begrifflichkeiten nur kurz erläuterst und wir steigen dann immer Schritt für Schritt tiefer ein.
Okay, probieren wir das mal. Das ist gar nicht so einfach. Man kann viele Aspekte in der Medizin digitalisieren. Ne? Man kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich nehme eine Therapie und mache eine digitale Therapie daraus. Und dann nennt man das eigentlich auf einem professionellen Terminus ein digitales Therapeutikum oder auf Englisch Digital Therapeutic.
Ja.
Ein typisches Beispiel dafür sind zum Beispiel Apps, die zugelassen sind, etwas zu behandeln. Ja, wir kennen das in Deutschland über die digitalen Gesundheitsanwendungen, die DiGA, die Ärztinnen und Ärzte verschreiben können. Das ist zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel für ein digitales Therapeutikum. Und genauso kann ich natürlich auch bestimmte diagnostische Aspekte digitalisieren. Na, ich kann, das ist in Europa jetzt nicht so unbedingt üblich aktuell, aber ich könnte theoretisch auch Algorithmen für Diagnostik einsetzen. Ja. Dann ist das natürlich ein digitales Diagnostik-Device oder wie auch immer man es dann halt nennen will. Und ich glaube, davon abgrenzen muss man so ein bisschen die, einerseits so die Wellness-Apps, wo ich keine Evidenz für habe. Ja? Also es gibt ganz viele Applikationen, wenn ich in den App Store gehe, die natürlich vielleicht auch einen Gesundheitsbezug haben, aber wo ich keine harte Evidenz für habe, dass sie wirken. Es kann trotzdem sein, dass sie gut für mich sind. Ja, die nenne ich jetzt einfach mal so Wellness-Apps und davon abgrenzen muss man jetzt nochmal so als gesamte Kategorie vielleicht diesen Überbegriff Künstliche Intelligenz, weil das ist eigentlich weniger eine Kategorie im Gesundheitswesen oder im digitalen Gesundheitsbereich, sondern das ist ja mehr eine Methode. Und zwar sind so, das, was wir als künstliche Intelligenz benutzen, ist eigentlich, sind bestimmte Algorithmen oder bestimmte Modelle, die trainiert sind, bestimmte Sachen zu tun. Und was ich damit tue, ist ja erstmal ganz offen, das hast du eben auch schon gesagt. Ich kann mit einer KI-Lösung kann ich genauso eine Steuererklärung machen, wie auch einen Magazinartikel schreiben oder eben vielleicht auch medizinische Aufgaben bewältigen. Aber sie ist nicht grundsätzlich dafür gebaut oder zertifiziert. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Einordnung hilft, aber es ist ein sehr großer Bereich. Und was ich ganz klar voneinander trennen muss, sind Dinge, die medizinisch evidenzbasiert zertifiziert sind als Medizinprodukt und die einen medizinischen Zweck erfüllen und die ich als Arzt oder Ärztin meiner Arbeit gegebenenfalls auch benutze, weil die eine medizinische Zweckbestimmung haben. Beispiel eine DiGA, die zugelassen ist, um Depressionen zu behandeln, die darf ich dafür verschreiben. Und dann gibt es eben diesen ganz großen Raum, der nicht unbedingt darunter fällt, den ich medizinisch vielleicht aber trotzdem sinnvoll einsetzen kann. Wir sind in Deutschland sehr strikt darin, das zu trennen. Es gibt jetzt zum Beispiel erste Bestrebungen in den USA, die sagen, jetzt ist die Apple Watch vielleicht kein Medizinprodukt, um Schritte aufzuzeichnen. Die ist ein Medizinprodukt sogar, um ein Vorhofflimmern zu erkennen übrigens, aber sie ist vielleicht nicht dazu geeignet, um Schritte aufzuzeichnen. Aber die Daten, die uns bringen mit den Schritten oder so, die können wir trotzdem medizinisch sinnvoll nutzen. Und das ist im Grunde so ein Graubereich, ne? Der sicherlich auch einfach pragmatisch ist.
Und was empfehlt ihr jetzt in eurer Arbeit an euren Patienten, also gerade jetzt bezogen auf die Miasthenie? Ich kenne zum Beispiel dieses MiaLink, weil du vorhin auch Sophie Lehnerer angesprochen hast. Die war auch bei mir mal im Podcast mit diesem Thema MiaLink. Und da war ich auch super begeistert, aber irgendwie kam das nicht so ins Rollen. Ich wollte mich da einklinken und irgendwie war das nicht so lebendig, wie ich mir das dann nach diesem Podcast erhofft hätte.
Okay.
Und weil ich halt auch ein Fan bin, gerade wenn du viele Symptome hast von Daten sammeln, strukturieren, dass du das eben und vor allen Dingen eben Druck aus Gesprächen rausnehmen, indem man Befindlichkeiten raussortiert und wirklich effektive, wichtige Daten an die Ohren bringt. Und das fand ich halt von der Idee von der MiaLink gut, ne, dass man sagt, ja, da ist die Blackbox geschlossen, weil da kann auch der Hausarzt dann irgendwie Blutwerte reinspielen. Aber das sehe ich auch selber, das versuche ich mit meinen Ärzten auch im Rahmen von der EPA, aber das funktioniert auch noch nicht so ganz perfekt, muss ich sagen. Also da ist noch Luft nach oben. Wie sind die Erfahrungen bei euch da so in der Arbeit?
Ja, ich glaube, an dem Ende kann ich viel von dir lernen, wie das dann so manchmal auch zwischen natürlich verschiedenen Fachrichtungen ist. Zu der App, zur MiaLink kann ich jetzt selber gerade nicht sagen, was da der Stand ist. Ich glaube, so Projekte sind total sinnvoll, ne? Du krankheitsspezifisch Daten erhebst, aber man darf den Aufwand, der dahinter steht, gerade weil die das ja auf einer zertifizierten Plattform machen, den darf man nicht unterschätzen. Und der ist für eine Klinik oder auch für ein Team manchmal extrem hoch. Auch, dass man, das sieht man oft gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich denke, also es gibt viele Dinge, die man Patienten, Patientinnen ja empfehlen kann, die auch gar nicht unbedingt jetzt irgendein Zertifikat brauchen oder so. Ne? Mhm. Also ich habe das beste Beispiel für eine ganz einfache Anwendung von Digitalisierung, die ist so banal, die ist aber großartig, ist eine Patientin, die ich hier in Düsseldorf habe, die einfach ein self-reported MGADL macht. Ich weiß, das machen einige Patienten, Patientinnen, ne? Aber die hat einfach ihre Excel-Tabelle und darin trackt die einfach einmal die Woche ihren MGADL. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass ein self-reported, also von Patienten, Patientinnen einfach ausgefüllter MGADL eigentlich ziemlich gut ist. Und es gibt ja auch Online-Apps, über die man sowas theoretisch machen kann. Die macht das einfach nur in der Excel-Tabelle. Und ganz ehrlich, dieser Schritt zwischen ich sehe den Patienten oder die Patienten alle 6 Monate und habe einen Wert zu ich habe 26 Werte oder 30 oder wie viele es dann auch immer sind, und die mir den Zeitverlauf zeigen, ist erstmal großartig. Das ist jetzt gar keine Digitalisierung, das könnte man auch auf einem Blatt Papier machen. Aber ich glaube, sowas wird durch Digitalisierung und durch Apps erstmal einfacher. Und wenn man ehrlich ist, ist sowas wie MiaLink oder das, was wir machen, dann ja einfach nur eine Erweiterung davon. Weil jetzt sammeln wir auf einmal, und das hast du gerade ja perfekt auf den Punkt gebracht, jetzt sammeln wir mehr Daten und wir strukturieren die. Ja, ja. Das, was wir dann in der PowerMG irgendwie gemacht haben, sind Schrittdaten, Schlafdaten, wir haben noch Fragebögen gesammelt, und dann ergibt sich halt ein deutlich kompletteres Bild. Und das ist das, was die bei MiaLink dann genauso machen. Die haben noch einen draufgesetzt, die haben dann eben noch Vitalkapazität oder ähnliche Sachen mit einbezogen. Und ich glaube, dass der Weg, also es gibt, und das ist der Haken daran, es gibt im deutschen Gesundheitswesen gerade keinen Weg, um das strukturiert zu tun. Und das ist auch das, was du ja beklagst. Du hast keinen Weg da reingefunden. Du hättest sowas gerne benutzt, aber das gibt es nicht. Und das liegt einerseits daran, dass natürlich Myasthenie eine seltene Erkrankung ist. Also es wird extrem schwierig dafür, ein großes aufwendiges Programm zu zertifizieren und zuzulassen. Du wirst niemals, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, eine DiGA bekommen, die nur für Myasthenie ist, weil das einfach die Investitionskosten viel zu hoch sind, um etwas irgendwie nach MDR dann Medizinprodukt zu zertifizieren. Aber es gibt natürlich viele Baustellen, die du trotzdem machen kannst. Und das ist jetzt der Punkt. Ich würde meinen Patienten, Patientinnen schon sagen, wenn sie das möchten und wenn sie das mögen, dann holen sie sich eine Smartwatch. Und ich weiß, dass ich arbeite mit diesen Daten, ich weiß, dass sie nicht perfekt sind. Aber wenn ihnen das hilft zu sehen, wie sie sich verändern und sie mir das zeigen wollen, dann gucke ich da sehr gerne drauf. Und die Verantwortung dafür übernehme ich ja immer noch als Arzt oder Ärztin, ob ich das jetzt als sinnvoll oder wenig sinnvoll einstufe. Und genauso führen sie doch mit der App ihrer Wahl ihre MGADLs oder was auch immer für Fragebögen Sie für sinnvoll erhalten. Oder nehmen Sie sich, wenn Sie noch mehr Daten integrieren wollen, nehmen Sie sich die Zeit, wir können uns auch mal hinsetzen und vielleicht drüber sprechen. Das sind sehr wenige Patienten, die das jetzt betrifft, ne? Aber wie man das auch machen kann. Man kann mittlerweile mit KI-Lösungen auch selber sich Dashboards bauen, um seine eigenen Daten vielleicht noch besser im Blick zu behalten. Das ist was, das mache ich jetzt als jemand, der viel programmiert. Aber das können zu einem gewissen Grad auch Patienten, Patientinnen selber. Ne? Wo wir, glaube ich, weg von kommen müssen, ist zu hoffen, dass jetzt die eine Lösung kommt, die uns das allen abnimmt. Sondern wir müssen eher meiner Meinung nach den anderen Weg gehen. Und das ist mir ein ganz persönlich ein riesengroßes Anliegen. Nämlich dahingehen, dass wir Patienten und Patientinnen die Möglichkeit geben, uns als Versorger, als Behandlerinnen diese Daten zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also Sabine, eigentlich müsstest du doch hingehen können und sagen können, Lars, hier, guck mal, hier ist meine Uhr, hier sind meine Daten, ich spiele die dir mal rüber, guck sie dir an und wenn du die für deine Forschung benutzen willst, nimm sie halt auch noch. Und das ist das, wo ich hin will. Ja.
Genau, das wäre cool. Also fände ich gut. Weil, also ich habe wirklich immer nur so häppchenweise sowas bekommen, zum Beispiel auch am Anfang war ich in der Uni in Hamburg und die haben dann diese Elevita für Fatigue getestet als diese DIGA-Anwendung. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Also es hat mir jetzt nicht so ganz großartig geholfen, aber ich fand das schon vom Ansatz sehr gut, weil die auch mitgeschnitten hat. Die hat mitgekriegt, was ich für ein Typ bin. Also, dass ich ein Typ bin, der mich selber sehr stark über Willenskraft antreibt. Und da hat die mich dann manchmal auch zurückgepfiffen, wo ich gedacht habe, aha, nicht schlecht, ja. Also hätte ich nicht erwartet von so einer App, ne? Und ja, also ich weiß nicht, ob du die Tiny Steps App kennst. Das ist, ne?
Das finde ich ist ein super Beispiel. Ja, das ist auch aus dem Bereich. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie hochkomplex mit komplexen Zulassungsstudien, aber das hilft vielen Menschen. Ne? Das ist, ist ja eine Applikation, die extra für Myasthenie-Patienten, Patientinnen Bewegungskonzepte denen an die Hand stellt und dann ja auch in so Live-Sessions an die Hand stellt. Und sowas finde ich gut. Ne? Also wenn ein Patient sowas möchte, dann würde ich das doch auf jeden Fall empfehlen. Ne?
Mhm. Genau, und ansonsten habe ich mich halt öfter mal für Studien gemeldet. In Hannover machen die sehr viel auch mit so digitalen Anwendungen. Die haben zum Beispiel Schlafverhalten, Essverhalten, eine Ernährungsstudie gemacht. Da ging es darum, dass du zu bestimmten Zeitfenstern eben, also sehr früh aufhörst zu essen, wie sich das auf den Schlaf auswirkt und halt auch, also die haben mit Stuhlproben auch gearbeitet, auch auf das Darmmikrobiom. Also hochinteressant, sowas, da bin ich total interessiert dran. Aber wie gesagt, das kriegst du als Patient immer nur so häppchenweise mal zugearbeitet und ich bin so ein Typ, ich sage, hey, also ihr könnt meine Stoffwechseldaten haben, ihr könnt meine Blutdruckdaten haben, ich habe kein Geheimnis. Wenn es uns allen nutzt, irgendwas Gutes auf den Weg zu bringen, warum nicht, ja? Aber irgendwie sind dann so sehr viele Bedenken und manche Ärzte bremsen auch, ne, so.
Ja, es gibt natürlich, ich kann die ärztlichen Kollegen, Kolleginnen da auch an mancher Stelle verstehen, ne. Ich hatte das mal, das ist eigentlich so eine lustige Anekdote, da saß ich in der Notaufnahme und jemand kam mit einer Schlafstörung, ist schon ungewöhnlich dafür in die Notaufnahme zu kommen, aber hat mir einfach 200 Seiten Fitbit-Daten ausgedruckt. Einfach so ein ganzer Aktenordner. Und dann so mich so angeguckt mit der Erwartung, können Sie sich das mal angucken? Ich glaube, das ist nicht normal. Ja, dann muss ich natürlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber das kann ich jetzt nicht leisten. ja, und da ist natürlich der Wille da, diese Daten irgendwie zu verarbeiten, aber das können wir ja auch gar nicht. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, wie auch da wieder Algorithmen und Modelle und sowas helfen können, aber da muss man natürlich immer aufpassen, was man da auch verspricht. Mhm. Ich glaube, dass wir, also in der Praxis, im Alltag fehlt es uns oft an Zeit, diese Sachen einzubinden, weil sie einfach oft unseren ärztlichen Ablauf ich sag mal in Anführungszeichen, stören können, ne? Wenn ich mir da Sachen extra angucken muss und mich extra irgendwo einloggen muss und es dauert 2 Minuten, dann werde ich es einfach nicht machen, wenn ich an dem Tag so und so viele Patienten, Patientinnen habe. Wo es aber meiner Meinung nach eine Riesenchance ist, ist einfach eine Struktur zu schaffen, über die ich erstmal solche Daten, also wirklich genau dieses Beispiel, dass du mir sagst, hey, ich habe einen Glukosesensor und hey, ich habe Bewegungsdaten und ich würde dir die gerne zur Verfügung stellen, auf deine Plattform, wo ich sie mir dann angucken kann und sagen kann, ah, okay, ich sehe, du hattest da einen Trend, da bist du weniger gelaufen, das hast du mir auch erzählt, das passt alles zusammen, dann ist das ja nur ein Blick und dann passt das auch. Mhm. Und gleichzeitig kann ich diese Daten dann aber vielleicht, wenn das in deinem Sinne ist, wenn das eben auf einmal mehrere Menschen bereit sind, die zu teilen, dann kann man die, glaube ich, sehr wohl nutzen, um richtig gute Forschung zu machen. Aber dafür müssen wir erstmal in den Aufwand gehen und so eine Plattform zu bauen, die uns das erlaubt.
Ja. Ja, und das ist, da ist auch wieder dieses Thema Daten richtig einordnen, ne? Also ihr müsst im Grunde auch sinnvolle Vorgaben machen für uns Patienten, dass wir eben nicht mit der 580-seitigen Fitbit-Analyse zu dir kommen, sondern eben vernünftig, wie du sagst, die Patientin, die ihre MG-Scores macht, eben sowas dir vorbereiten, wo du sagst, das kannst du beurteilen, da kannst du mit umgehen. Ja. Und damit kann man sinnvoll die Therapie steuern. Darum geht's ja letzten Endes. Es geht ja nicht um nette Gespräche über Daten, sondern es geht ja um unsere Therapiesteuerung. Ne?
Ja, und es gibt zum Beispiel, einfach nur als Ergänzung, es gibt auch von den Kollegen zum Beispiel aus der, die wir eben schon genannt hatten, die Maike Stein, die haben zum Beispiel sich mal angeguckt, können wir denn mit Algorithmen vielleicht an solchen Daten erkennen, ob jemand schlechter wird oder nicht. Und ja, ich würde schon sagen, dass sie in ihren Arbeiten jetzt Muster gesehen haben, wo man sagen kann, okay, das ist extrem interessant. Ja, da die haben scheinbar Verschlechterungen von Patienten, die sie irgendwie mit so Machine Learning Modellen messen können. Aber auch da, das wird natürlich erst aussagekräftig, wenn wir richtig große Patientenkohorten haben aus verschiedenen Standorten, wo man sowas testen kann. Ja, und daran fehlt es uns einfach aktuell noch.
Ja, und was mich auch immer umtreibt, ist, das eine ist ja deine Arztperspektive, das andere ist ja meine Perspektive als Patient. Da geht es ganz viel um Selbstwirksamkeit. Also was ich in meinem Alltag steuern kann. Also für mich ist es extrem wichtig, dass ich ganz, ganz viel bei so einer Krankheit, die mir so viel Macht nimmt oft, Dinge zu entscheiden, dass ich selber in meinem kleinen Alltag und mit meinen kleinen täglichen Entscheidungen möglichst viel Dinge tue, die mir dann auch mental die Stärke bringen. Also ich nenne das Selbstwirksamkeit oder Selbstermächtigung, weil wenn ich es schaffe zum Beispiel, ich nenne es immer Routinen und die spule ich dann halt morgens ab. Ne, da stehe ich auch extra manchmal früher auf, weil morgens ist meine Kraft eben da, die Medikation gut angeflutet. Und dann kann ich auch mein Programm mit Bewegung machen, mit Schritte sammeln. Und da freue ich mich manchmal wie so ein König, wenn ich dann sage, wow, ich habe die ganze Woche geschafft, meine Routinen einzuhalten. Und das sind keine 80 am Tag, sondern es sind genau 3 Stück. Und das mache ich dann immer mit Checkliste und sage, wow, super. Und das gibt mir ganz viel Auftrieb, ja. Und das Datensammeln gleiche ich natürlich auch so dann manchmal ab, wenn ich Langeweile habe und abends dann sonntags sitze und denke, oh, die Woche war aber echt gut. Ja, gut. Passt auch zu dem, wie du dich gefühlt hast. Also, ne, das ist ja dann für mich selber als Patient wichtig. Das kommt bei euch als Arzt am Arztgespräch ja oft gar nicht so an, ne?
Ja, aber ich halte das für super sinnvoll. Und gerade wenn sich dann so Langzeittrends mal bewusst zu machen, weil man vergisst, also man kann sich an die letzten 2 Wochen, kann man sich ja irgendwie noch so halbwegs vielleicht manchmal erinnern, aber wie war das denn jetzt eigentlich vor 3 Monaten oder vor 6? Ja. Das, also mir jetzt ganz persönlich, der jetzt natürlich in dem Fall jetzt kein MG-Patient ist, aber mir hilft das auch. Und ich glaube, wenn man so eine Erkrankung hat, wo ich einfach Fluktuation erlebe, wo ich manchmal auch frustriert bin, da ist das, glaube ich, noch viel, viel wichtiger.
Genau, das ist auf jeden Fall elementar. Jetzt haben wir auch viel gesprochen über Daten und auch Daten reingeben in einen Nirvana, sage ich jetzt mal. Wie ist das mit dem Datenschutz? Das ist ja natürlich tatsächlich auch immer ein Thema. Worauf sollten Patienten achten oder wie sicher sind überhaupt Daten, die man in eine KI eingibt oder auch, wenn ich die im Wearable habe und dann ausdrucke und dann schicke, ja, okay, wo landen die? Was wird damit gemacht? Wie lange werden die gespeichert? Ne? So.
Klar. Es kommt natürlich darauf an, welche Plattform ich da nehme und was ich eigentlich benutze. Ich meine, wir müssen uns ja immer bewusst machen, ich finde persönlich an deutschen Krankenhäusern, wenn wir so Studien durchführen, gelten manchmal irre hohe Standards. Dass ich jemandem einen Wearable umlegen will, also einfach eine Smartwatch von einem europäischen Hersteller, jetzt in unserem Fall, mit einem europäischen Server, wo ich unfassbar viele Meetings für Datenschutz und was weiß ich nicht was machen will. Und dann stellt sich raus, die Person hat selber einfach eine chinesische Smartwatch. Und also weißt du, was ich meine? So, wir sind da manchmal, also gerade in diesem klinischen Studienkontext sind wir da extrem vorsichtig. Und da kann man auch, glaube ich, sicher sein, dass das alles okay ist. Ich glaube, wo ich, was die ganzen Consumer, also die Konsumenten-Devices angeht, die ich so normal kaufe, da gilt das, was man für alle anderen Sachen und sein Handy und alles auch verwendet. Ne? Wenn ich natürlich ein Gerät verwende, wo die Server oder wo ich weiß, dass meine Daten ins Ausland gehen, dann muss ich mir dem einfach bewusst sein und ich muss damit leben können, dass das so ist. Ich glaube, Punkt. Und bei so KI-Anwendungen würde ich schon zumindest ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Also ich verstehe das, dass man die verwendet. Ich verwende die offensichtlich auch sehr viel. Ich verwende sie allerdings in einem professionellen Kontext ganz klar ohne Bezug auf medizinische Daten. Na, also ich würde ja jetzt, darf ich ja auch gar nicht, ne, als Arzt oder Ärztin Daten von meinen Patienten irgendwie in ein KI-System, was im Internet läuft, das geht natürlich gar nicht. Aber ich kann natürlich auch viel daraus ziehen, ohne dass ich das überhaupt machen muss, indem ich eben Formulierungen verwende, indem ich vielleicht auch Fragen abstrahiere oder ähnliches. Ich glaube, das hilft natürlich extrem. Also indem ich auch Sachfragen stelle zum Beispiel, die vielleicht gar nicht unbedingt den Rückzug oder unbedingt einzelne Datenpunkte enthalten.
Und gibt es da, ich sag mal, bei der KI jetzt gerade, ChatGPT, Gemini sind ja so die bekannteren. Gibt es Alternativen, die auf anderen Servern laufen, wo Daten anders gespeichert werden, die jetzt empfehlenswerter sind oder besser sind? Oder kann man da sagen, nee, die sind alle gleich auf, mehr oder weniger?
Es gibt natürlich auch Varianten, solche Systeme irgendwie aus Europa zu verwenden. Es gibt theoretisch auch einzelne Hersteller, ich glaube, es gibt einen zumindest, der sich als Medizinprodukt hat zertifizieren lassen. Aber man muss sich immer überlegen, was ist dann trotzdem der Mehrwert? Also für mich als Patient oder Patientin, ich denke, dass das Rationalste ist, Modelle zu verwenden, wie ich sie sonst auch verwende. Ich muss mir nur einfach bewusst sein, was ich da mache.
Was du machst und dann eben konkrete Ziele, zum Beispiel das Arztgespräch vorbereiten und dir dann eine Liste erstellen lassen, dass die Fragen dir ja aufgelistet sind oder so in der Art. Ne?
Und ich möchte zumindest an der Stelle nochmal so ein bisschen also auch dafür werben, ja, diese Modelle sind total super, weil sie euch als Patienten, Patientin und auch uns als Ärztinnen und Ärzten total helfen können, Dinge zu lernen. Man kann total sich auch Sachverhalte auf ein sprachliches Niveau oder ein Hintergrundwissen zurechtschneiden lassen, das man gerade hat und von dem man kommt. Also man kann sich ja von der Information da abholen lassen, wo man gerade steht. Aber das ist jetzt kein Grund, immer alles anzuzweifeln, was mein Gegenüber mir sagt. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ich habe den Fall die Tage schon mal erzählt, wenn man dann in der Notaufnahme auf einmal Patientinnen und Patienten behandelt, die ganz fest davon überzeugt sind, dass sie jetzt aber das und das haben, dann ist das so ein bisschen der Dr. Google on Steroids.
Oh ja.
Damit ist auch keinem geholfen. Also
nee, und das, das ist auch ganz schwierig. Ja, und da sind wir im Grunde bei Grenzen auch der KI und dieser digitalen Welt, weil letzten Endes ist ja eigentlich das Arzt-Patienten-Verhältnis muss ja irgendwo eine Vertrauensbasis sein, weil es geht ja dann, ich sage jetzt wieder Therapiesteuerung, du sagst jetzt zu mir als Patient das und das Medikament, dann sag ich, oh, ich habe aber Angst und mein Gott, was macht das mit mir? Und dann muss ja irgendwie klar sein, du hast die Führung, ich lasse mich drauf ein und ich sitze nicht zu Hause und frag dann die KI und sag dann beim nächsten Mal, also ich habe das nicht gemacht, die KI hat gesagt, ja. Ne? Also das wäre für mich wirklich die Grenze des guten Geschmacks dann, ne?
Ja,
das siehst du auch so, oder?
Das sehe ich genauso wie du. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt irgendwie verleiten lassen sollten, an der grundsätzlichen Arzt, Ärztin, Patienten, Patientinnen-Beziehung irgendwie zu rütteln. Ich glaube auch, wir Ärzte und Ärzte müssen das natürlich als Chance begreifen, um auch bessere Medizin zu machen, wo es halt geht. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Vertrauensverhältnis, wenn wir alles richtig machen, kann das daraus sogar gestärkt hervorgehen, ne? Indem man eben Technologien nutzt, um vielleicht auch administrative Teile unserer Arbeit ein bisschen zu entschlacken und vielleicht, also im allerbesten Fall, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Versprechen, ob das eingehalten werden kann, weiß ich nicht, aber dass man das Versprechen hat, dass wir vielleicht sogar bessere und personenbezogenere Medizin machen können.
Ja.
Eine Grenze,
cool, ja.
Auf die ich auf jeden Fall noch hinweisen will, ist, es gibt natürlich auch KI-Algorithmen, die als Medizinprodukt zugelassen werden, um eben Diagnose zu treffen. Wir kennen das auch aus der Radiologie, ne, wo die bestimmte Sachen vielleicht aufzeichnen oder in der Dermatologie, wo vielleicht ich mir Melanome, also Hautkrebs, bewerten lassen kann oder sowas. Und Das sind immer gute Beispiele, finde ich, um zu sagen, wir müssen natürlich, wenn wir so Modelle anwenden, als Ärztinnen und Ärzte, aber auch als Patienten und Patientinnen, weil manche machen das ja auch einfach so. Wir müssen immer wissen, wo sind die Grenzen dieser Modelle? Auf was für Daten sind die trainiert? Und kann ich die in dem Kontext, wo ich sie gerade benutze, überhaupt guten Gewissens benutzen? Es gibt da ganz frappierende Beispiele auch aus den USA, auch aus Europa, wo ich einfach weiß, dass so Modelle einen Bias haben. Ne, wo ich weiß, die sind vielleicht auf dieser Population, auf dieser Ausgangspopulation gar nicht trainiert und die Zahlen, die mir sagen, wie genau die sind, die stimmen überhaupt nicht, wenn ich die auf einmal in einem anderen Kontext benutze. Ne? Und ich glaube, das sind ganz häufige Anwenderfehler, die auch für Patienten und Patientinnen wichtig sind, das zu wissen, weil da muss ich manchmal ein bisschen Arbeit investieren, um das erstmal rauszufinden.
Ja, also es ist im Endeffekt alles auf einem guten Weg, aber man muss wirklich noch genau hinschauen. Und was würdest du dir jetzt wünschen, also wenn diese Entwicklung dahin geht zur digitalen Unterstützung, was würdest du dir wünschen zum Wohle deiner Patienten?
Ja.
An Anwendungen. Und was hast du vielleicht auch für konkrete Beispiele, wo du sagst, das ist richtig gut und das gerade für auf Myasthenie bezogen oder auf neurologische Krankheiten bezogen, super.
Also ich würde mir wünschen, ich mache das mal an drei Sachen fest. Ich glaube, Punkt A, wir müssen dahin kommen, dass wir die Daten, und damit meine ich auch viele Daten, auch Wearable-Daten, auch andere Daten, die Patienten und Patientinnen heute schon sammeln, die müssen wir unbedingt nutzen, weil aktuell machen wir das einfach nicht. Und das, eigentlich ist es dramatisch, weil wir beschweren uns auf der einen Seite, dass wir keine guten Daten sammeln können, weil es so aufwendig ist, aber die Daten, die es schon längst gibt, auch in Deutschland, auch von Patienten und Patientinnen selber gesammelt, durch Wearables, durch was weiß ich nicht was, die lassen wir einfach nutzlos rumliegen. Das kann nicht sein. Da müssen wir eine Möglichkeit finden, bei Patienten und Patientinnen, die das wollen, das zu schaffen. Das heißt Datenspende und da gibt es Lösungen für und das müssen wir im neurologischen Bereich etablieren. Der zweite Punkt ist dann, dass wir diese Daten medizinisch wirksamer machen, indem wir die eben validieren, indem wir gucken, was davon nutzt uns. Ne? Was kann ich ärztlich einsetzen, um dir zu sagen, es ist gut, es ist schlecht, das muss besser. Das wissen wir bei manchen Blutwerten, aber bei diesen Wearable-Daten wissen wir oft gar nicht, was so Thresholds sind, die wir überhaupt ansetzen müssen.
Darf ich da mal reinspringen mit einer Frage? Und zwar, da fällt mir halt ein, weil du das mit den Blutwerten sagst. Also es gibt ja die ANAs und es gibt die Antikörper, die dann für die Myasthenieform sprechen. Und es gibt Biomarker, wo man sieht, okay, da, die Entzündung ist bei der, bei mir ist zum Beispiel Calprotectin immer ein sehr Wert, der sehr eskaliert. Und diese Biomarker, gibt es im Grunde digitale Biomarker oder solche Werte, die man da übertragen könnte oder nutzen könnte? Oder ist das jetzt primitiv gesprochen von mir oder gedacht?
Das ist genau die Idee. Ne? Kann man zum Beispiel Sprache benutzen, um eine Myasthenie-Verlauf zu kontrollieren? Ja? Mit dem typischen Symptom einer Dysarthrie. Kann ich die körperliche Aktivität und die Schritte benutzen als digitalen Biomarker für eine krisenhafte Verschlechterung? Kann ich, es gibt auch, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, so Selfie-Videos zu machen, da gibt es Ansätze, um zu schauen, kann man denn eine Tose vermessen und wie die schlechter wird? All das wären Kandidaten für digitale Biomarker, auch in der Myasthenie, mit so Bewegungsprofilen aus Smartwatches, also da gibt es ganz viel, nur die müssen wir erstmal validieren. Ne? Und das ist das ist die Phase, in der wir uns befinden. Und bei so einer seltenen Erkrankung wie der Myasthenie ist es noch viel schwerer, weil ich muss ja erstmal das Patientenkollektiv zusammenbekommen. Aber ich sehe da eine Riesenchance, weil gerade bei einer Erkrankung wie der Myasthenie, die fluktuiert, wo ich relativ kurzfristige Änderungen habe, da ist so ein digitaler Verlaufsparameter oder mehrere, je nach Symptomatik gegebenenfalls auch, ist natürlich total aussichtsversprechend und auch viel hilfreicher als in einer Erkrankung, wo sich eigentlich nicht viel tut.
Ja, letzten Endes sind das ja auch alles Übersetzungstools in den Bereich Sozialrecht, der dann für die Patienten wiederum existenziell ist, weil das ist immer das, was ich so ein bisschen vermisst habe. Also ich habe eine Zeit lang ehrenamtlich auch für die EUTB beraten. Das sind so Beratungsstellen für Behinderte. Und da geht es sehr, sehr viel auch um sozialrechtliche Themen. Und da ist dann auch immer, da wird dann ganz viel beschrieben im Arztbrief, aber eigentlich nichts, was was diese Funktionseinschränkungen oder die Belastungen, die Einschränkungen der Lebensqualität formuliert. Deswegen, also ich habe dann immer die Tendenz gehabt zu sagen, guckt, dass ihr solche Skalen habt, Schmerzskalen, Bell-Skala, MG, QL, Fragebögen, weil damit hat man Zahlen und damit kann dann auch ein Mensch, der am Schreibpult sitzt und einen Nachteilsausgleich beurteilen muss, der kann dann sagen, oh ja, das ist aber leichter oder schwerer. Und das bringt dann dieses medizinischen Punkt und die Lebenswirklichkeit der Menschen überein, was ja auch nicht unerheblich ist. Also ich habe das Thema jetzt bei mir familiär, dass ich jemanden ein bisschen an die Hand genommen habe als Lotse. Und da ist das wirklich elementar. Da geht's ganz schnell. Also der Arbeitgeber ist ja dann auch in Kündigungslaune, sage ich mal. Und da geht's dann drum, dass ganz schnell ein GdB her muss, damit man überhaupt dann auch gute Gespräche mit dem Arbeitgeber führt, um eine Umsetzung zu finden für den Menschen, der arbeiten will und nicht rausgesteuert sein möchte, aber eben nicht mehr an seinem alten Arbeitsplatz in der Technik oder in körperlichen Bereichen arbeiten kann mit einer gewissen neurologischen Krankheit, ja. Und das kommt bei Ärzten oft gar nicht so gut an. Da kommt es immer viel zu spät erst an. Da ist es dann immer erst die Frage, wenn der Rentenantrag auf den Tisch liegt. Und das ist mir als Mensch, der auch andere Menschen schon begleitet hat in so Fällen, einfach zu spät, weil wir wollen in der Arbeit bleiben als Patient, wir wollen im Leben bleiben, aber wir können halt nicht so wie vorher. Und das, ne, das muss man so ein bisschen.
Ja, nee, das total. Ja.
Und da sehe ich halt auch diese digitale Medizin oder die digitalen Anwendungen in der Medizin als eine Riesenchance an, ja.
Weil sie im Grunde die Möglichkeit bieten einer besseren Objektivierung, ne? Im besten Fall.
Ja, und auch so eine Schnittstelle ist für alle. Also ich sag mal, der Jurist oder der Sachbearbeiter in der Behörde oder in der Krankenkasse hat eine andere Denke, einen anderen Horizont als der Arzt, als der Patient. Aber in diesen Daten kommen sie alle zusammen, ja. Und da brauchen, also es ist wie so ein Übersetzer.
Fände ich jetzt nicht schlecht. Also wir können mittlerweile zum Teil, weil wir eben mit Herstellern von so Smartwatches zusammenarbeiten und einfach Referenzdaten haben, wie viel denn jemand in einem bestimmten Alter, ein bestimmtes Gewicht, bestimmtes Geschlecht, also wenn du so quasi normalisierst für den Menschen und du dann sagen kannst, okay, unsere, 27-jährige Myasthenie-Patientin, die jetzt, sage ich einfach mal, normalgewichtig ist, die würde eigentlich in den meisten Fällen irgendwo zwischen diesen Werten liegen vom Laufen her. Sie liegt aber da. Ne? Und also das sind Dinge, die können wir heute schon machen. Und das geht ja eigentlich genau in die Richtung, die du jetzt bezifferst. Ne? Wie anders oder auffällig ist jemand? Das ist natürlich nicht, das ist noch nicht akzeptiert. Ne? Aber ich glaube, dass es ein Baustein von solchen Assessments werden kann.
Da wäre ich jetzt, also von meinem Teil auch am Ende. Hast du noch irgendwelche Sachen, die jetzt nicht gefragt wurden von mir oder die du gerne noch sagen willst?
Nee, ganz herzlichen Dank an dich, Sabine, für das spannende Gespräch. Du bist ja auch in dem Feld, muss man sagen, jetzt habe ich gemerkt, auch schon gut belesen und selber sehr aktiv. Also nee, ich fand das sehr spannend. Und mein Appell einfach nur auch an dich und an Patienten, Patientinnen, die sowas spannend finden, mach da mit. Also ich glaube, das ist das Schöne an dem Feld, da kann man sich viel einbringen.
Genau, also das würde ich auch mal so als Aufruf starten an der Stelle. Probiert digitale Tools aus, habt keine Scheu und arbeitet mit euren Ärzten und arbeitet auch für euch, weil so können wir alle vorankommen. Ja, dann sag ich danke und fasse nochmal zusammen, weil das Gespräch jetzt sehr lebendig war. Wir haben gesprochen über digitale Tools, Wearables und Apps in der Myasthenie-Behandlung oder in der Behandlung von neurologischen Patienten. Und zusammenfassend würde ich das so nochmal sagen, digitale Tools machen gerade bei der Myasthenie den dynamischen Verlauf sichtbarer, verbessern also die Vorbereitung auf Arzttermine und liefern Daten, die als Gesprächs- und Entscheidungshilfe dienen können, wenn man Therapien anpassen möchte. Wearables und Apps liefern Trends, keine Diagnosen, können Hinweise geben, ersetzen aber eben nicht die klinische Beurteilung und vor allen Dingen nicht das Vertrauensverhältnis zum Arzt. Frühwarnsignale sind natürlich ein realistisches Ziel bei der Anwendung aller Tools, aber momentan müssen die noch mit Daten validiert werden. Insgesamt führt der Weg zu einer integrierten, nutzerfreundlichen und personalisierten Versorgung mit Einsatz auch solcher Methoden, die aber Patienten und Patientinnen auch als aktive Partner fordert. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle nochmal Mut machen, probiert es aus, macht mit, seid offen für solche Anwendungen und passt halt auf, was mit euren Daten passiert und wie offen ihr damit umgehen möchtet. Aber ansonsten ist es in meinen Augen ein absoluter Mehrwert und hilft uns einfach zusammen mit Ärzten besser an unseren Themen zu arbeiten. Ja, und das war's dann auch. Dann sage ich nochmal Tschüss und herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, wie immer auch, wenn ihr noch Kritikpunkte, Themen oder Anregungen habt, schreibt es gerne auf unsere E-Mail-Adresse podcast@letstalkmiasthenie.de. Und dann sage ich, wie immer, reinhören lohnt sich.